So, nach einem kurzen Autosave.
Autosave Break.
Geht es jetzt wieder weiter.
Ja, ne?
Herzlichen Glückwunsch zum Florian Primel Podcast. Die Episode nach der Frühlingspause. Wir haben 4 Monate lang nicht gesendet tatsächlich und ich nehme es auf mich, es ist absolut meine Schuld. Ich bin im Wesentlichen momentan damit befasst, ein Haus zu verkaufen und mit meinem Studium voranzuschreiten, weshalb ich dem pflichtschuldigen Lars, der sich permanent bei mir gemeldet hat, einfach immer gesagt habe, nein. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Moin Flo, hi.
Und man hört es vielleicht, wir senden wieder live aus der Betthöhle. Weshalb die Soundqualität jetzt eher so semi-gut ist, aber wir sitzen schön nah zusammen, nah an diesem wunderhübschen Mikrofon und haben uns, weil wir aus der Sommerpause kommen, Frühlingspause kommen, dazu entschlossen, nicht mit Fragen fortzufahren, denn als letztes Thema bleibt uns nur noch
der Tod übrig. Und das ist nicht für ein Thema, um aus der Pause wiederzukommen. Das sparen wir uns für die nächste Sendung nach der Sommerpause auf.
Also, freut euch schon mal drauf. In guten 6 bis 8 Monaten geht es um den Tod. Ja, also 4 Monate lang nicht gesendet. Es ist unfassbar viel passiert, so in der weiten Welt und bestimmt auch bei uns privat. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich verkaufe gerade ein Haus und das ist das Furchtbarste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, was die emotionale Anstrengung betrifft des Ganzen. Aber ich werde noch nicht so viel darüber sagen, ist alles noch nicht in trockenen Tüchern und man weiß ja nie, ne? Und bevor ich mich hier jetzt on air live freue oder in Tränen ergieße und dann in der nächsten Woche alles schon wieder anders ist, spare ich mir das, ne? Wie ist es denn dir so in den letzten 4 Monaten ergangen?
Ja, ich habe gerade eben die ganze Zeit schon versucht, irgendwie nachzuvollziehen, was ist eigentlich passiert in den letzten 4 Monaten. Und es ist eigentlich so viel passiert, aber irgendwie so wenig Relevantes irgendwie. Für mich.
Echt, du willst nicht über Böhmermann reden?
Ich weiß gerade nur noch bei mir persönlich. Bei mir persönlich schließt sich so langsam meine Abendschule ab. Also Ende des Monats Mai habe ich meine Abschlussprüfung.
Oh, sehr cool.
Ich ausgebildeter Medienfachwirt.
Fuck yeah.
Fuck yeah. Das reicht auch. Dann mache ich erstmal keine 2-jährige Fortbildung am Abend unter der Woche mehr. Auch das war das Schrecklichste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Wie hast du es dir vorher gedacht und wie hat sich rausgestellt? War es anstrengender oder weniger anstrengend, als du gedacht hast? Warum haben wir kein Autosave?
Man weiß es nicht. Wir lieben die Gefahr.
Ja.
Wie habe ich es mir am Anfang vorgestellt? Ich habe mir vorgestellt, ich gehe abends hin unter der Woche, gehe am Samstag hin und dann ist gut. So, die Realität ist, ich gehe unter der Woche abends hin, gehe Samstag hin und ist gut. Aber der Druck, der da auf einem lastet, ist trotzdem da. Ich bin ein bisschen schwerfällig, was das Lernen angeht. Ich weiß, ich müsste lernen. Hab das auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich kann es aber nicht. Also ich denke, oh Mann, jetzt müsstest du mal was tun. Hier, das und das.
Ja.
So. Und
du bist jetzt also so ein auf den letzten Drücker Lerner.
Genau. Jetzt habe ich schon gesagt, okay, um meiner Lernbehinderung in irgendeiner Form entgegenzuwirken, bilde ich jetzt eine Lerngruppe. Jetzt treffen wir uns immer mit ein paar Leuten aus unserem Kurs und lernen jetzt schon, sag ich mal, für das Ende nächsten Monats. Also, so früh habe ich ganz ehrlich in meinem Leben noch nie angefangen zu lernen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich mich da überwunden habe.
Ah, das kommt ja bei mir auch noch dazu. Ich mache ja auch ein Studium neben dem Beruf. Und tatsächlich ist es bei mir auch so gewesen, dass ich der Lernaufwand, auch wenn ich das ganze Semester über was getan haben musste, so auf das Ende konzentriert hat. Aber das wird in diesem Jahr nicht gehen, eben weil die Prüfungsphase mit einem Umzug kollidieren wird. Das heißt, ich muss jetzt vorlernen. Das ist alles maximal asozial.
Du könntest auch quasi ein Semester aussetzen, oder?
Das könnte ich, ja.
Einfach ein Freisemester haben.
Aber das dauert,
will man aber nicht.
Aber das dauert halt schon 6 Jahre. Und wer weiß, ob es in 6 Jahren überhaupt noch, keine Ahnung, diesen Kontinent gibt.
Ja, dieser Kontinent, was passiert da eigentlich momentan alles so? Das ist ja Trubel.
Ja, im Moment werden wir von Separatisten und Nazis, wobei beide Gruppen Überschneidungen haben, übernommen, habe ich das Gefühl.
Mhm. Haben wir eigentlich schon... Nee, können wir ja gar nicht, den Anschlag in Brüssel. Der liegt ja mittlerweile auch schon ein bisschen zurück.
Ja.
Ist aber eigentlich immer noch recht präsent, finde ich. Also wie lange liegt der jetzt zurück? Zwei Monate?
Ja,
anderthalb Monate?
Ungefähr, ja.
Ist aber dennoch, sag ich mal, wenn man so durch die Online-Medien schlurft, immer irgendwo noch ein Thema. Sei es irgendwie, wie ist der Ermittlungsstand? Haben sie einen gefasst? Mhm. Waren noch weitere Anschläge geplant? Also immer noch ein Thema. Obwohl, sag ich mal, es grundsätzlich eigentlich viel kurzlebiger ist.
Ich finde es im Vergleich zu Paris, zu den Anschlägen, wirklich sehr, sehr krass, wie stark der Gewöhnungseffekt sowohl medial als auch bei mir selbst gewesen ist. Ich habe das, wenn ich es quantifizieren müsste, irgendwie ein Viertel so ernsthaft und so persönlich treffend wahrgenommen wie die Anschläge von Paris. Ich hatte da wirklich signifikant weniger Emotionen zu. Und die Tatsache, dass das auch aus den Medien nach einer Woche wieder raus war, zeigt, dass dieser Gewöhnungseffekt nicht nur bei mir eingesetzt hat. Wie war das bei dir?
Ja, also zu Anfang habe ich gedacht, oh, scheiße, schon wieder ein Anschlag. So, und das damit, sage ich mal, auch erstmal emotional abgehakt.
Mhm.
So, und dann in der Nachberichterstattung, wie die ganzen Terrorzellen, wo sind die, was machen die überhaupt? So, und dann war ich auch auf der Arbeit und mein Chef musste für eine geschäftliche Geschichte nach Brüssel fahren.
Mhm. Okay.
So, und dann sprachen wir darüber, ja, wir fahren. Geht ja auch ganz kurz, also das sind ja nur 500 Kilometer. Ich so, 500 Kilometer? So, man macht sich dieses Raummaß gar nicht klar, wie nah dieser ganze Terror eigentlich ist. 500 Kilometer, das hast du am guten Tag in 4 Stunden geschafft.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, oh, Mann, so ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Das hat einem irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben, wenn man da, sag ich mal, in irgendeiner Form, wenn man nochmal persönlich rangeführt wird, außerhalb der normalen Berichterstattung.
Mhm. Okay, ja, das stimmt. Wobei, mich hat, glaube ich, Paris tatsächlich auch härter getroffen, weil diese Situation in einem Club, wo ein Konzert ist, halt mir persönlich sehr viel näher gewesen ist, als auf einem Flughafen in die Luft gesprengt zu werden, wo ich wahrscheinlich eher damit rechnen würde und vor allem, wo ich seltener bin.
Ja.
Da war für mich, trotz der etwas größeren Entfernung, und Paris ist jetzt auch echt nicht so viel weiter weg als Brüssel, das kannst halt auch an einem Tag in einem Auto reißen, war da trotzdem für mich die persönliche Betroffenheit deutlich größer.
Ja.
Einfach, weil, seien wir mal ehrlich, Eagles of Death Metal, da wurde halt unsere beschissene Peer Group niedergemäht.
Jo. Ja, tatsächlich. Die persönliche Bindung zu den Eagles of Death Metal ist bei mir schon gegeben. Ich bin Eagles-Fan und wollte eigentlich auch zu der Tour fahren. Dann erst hat er dich überlegt, ob wir tatsächlich nach Paris fahren und uns ein langes Wochenende machen. Da ist mir dann aber eine Hochzeit in den Weg gekommen. Ich musste den Tag danach fotografieren.
Das ist echt krass.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nicht nach Paris, fahren wir nach Bremen ins Aladdin. Gut, da hat dann tatsächlich niemals stattgefunden. Die Karten liegen hier übrigens immer noch in meinem Büro. Ich muss sie immer noch zu Eventim zurückschicken.
Willst du sie nicht vielleicht als zeitgeschichtliches Dokument behalten?
Hey, da krieg ich 30 Euro pro Ticket für. Ja, und von daher hat einen das natürlich schon stärker getroffen, zumal ja tatsächlich auch noch mehr Menschen gestorben sind.
Ja, gut,
noch abgewichster, fand ich. So eine Bombe, okay. Oder ein Selbstmordattentäter, aber dass da wirklich Leute gezielt mit Gewehren rein und einfach die Leute dann niedermähen und massakrieren, das fand ich irgendwie noch eine ganz andere Stufe. Klar, beides schrecklich, sag ich mal, und beides auf einer Skala von 1 bis 10, beides eine 10, aber das andere ist tendenziell eher
10 mit Sternchen.
In Richtung 11. So, von daher war das irgendwie schon nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn wir mal über die Böhmermann-Affäre sprechen, nachdem wir...
Das war jetzt auch eine unelegante Überleitung, aber hey, ja, können wir machen. Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, dass wir echt zu spät sind. Wir sind
echt zu spät und eigentlich ist auch schon wirklich alles gesagt
worden. Und auch von jedem.
Ja, vielleicht sollten wir einfach einen Song drüber machen.
Vielleicht, oh, das stimmt. tatsächlich würde ich das gerne ganz kurz zusammenfassen, meine Position. Ich schätze Böhmermann, ich bin ein großer Fan von Böhmermann und seiner Arbeit. Trotzdem finde ich, dass man das Gedicht als solches eleganter hätte machen können. Ich finde die Entscheidung von Merkel richtig in jeder Hinsicht. Den Weg von ihr dahin finde ich absolut stümperhaft. Und ich finde am allerbesten fasst die ganze Sache einen Comic zusammen, der irgendwann über Twitter geflogen ist, auf dem Frau Merkel steht, wie sie eine Tür aufmacht und mit dem Kopf hineinlugt und sagt, Herr Böhmermann, können Sie vielleicht noch ein bisschen länger Faxen machen, bis wir mit TTIP durch sind? So, damit hätte ich alles dazu gesagt, was ich sagen möchte.
Als ich das damals den Donnerstag dann in der Mediathek gesehen hatte und er das Gedicht dann vorgetragen hat, hab ich echt gelacht, aber genau gewusst, das endet nicht gut. Also, echt? Ja, also das, da habe ich schon gedacht, das kann einfach nicht gut enden.
Wollen wir für die zeitgeschichtliche Einordnung und für die Archivare, die uns in 500 Jahren hören werden, mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Fühlst du dich in der Lage, die Affäre zusammenzufassen?
Die Affäre, ja.
Die beginnt ja mit Extra 3.
Die beginnt mit Extra 3, genau. Das Satire-Magazin Extra 3 hat den Nena-Song irgendwie irgendwo irgendwann haben sie umgetextet auf Erdogan. Genau. Nur das fand Erdogan schon so mittelmäßig geil, ne?
Genau, und hat den Botschafter einbestellt, was die zweitschärfste Form der diplomatischen Ich finde die Scheißigung ist, die man so induzieren kann.
Und dann die Woche da drauf, auf den Donnerstag bzw. Mittwoch war die Aufzeichnung, hat Jan Böhmermann mit dem Neo-Magazin Royal gesagt, okay, da setzen wir jetzt irgendwo noch einen drauf und sagen, was man im Rahmen der deutschen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit nicht sagen darf. Und hat dann dieses Gedicht vorgetragen.
Indem er Erdogan persönlich unter der Gürtellinie und rassistisch beleidigt hat.
Ja, Frumpelklüten, Ziegenfilker, Kinderpornos, alles dabei gewesen.
Also, nur um das nochmal klarzustellen, ich bin absolut auf der Seite von Böhmermann und twittere jeden Tag fröhlich seitdem, ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz.
Ja. Gut, daraufhin gab es ein großes Medienecho, was unsere Frau Merkel aber...
Im Moment, das Medienecho gab es ja erst, nachdem Erdogan da über das Stöckchen gesprungen ist, was Böhmermann hingehalten hat.
Ja.
Und ihn nicht nur als Privatmann wegen Beleidigung angezeigt hat, sondern auch in seiner Funktion als Staatschef ein quasi vergessenes Gesetz, den jetzt allen bekannten Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches hervorgekramt hat, der tatsächlich das Beleidigen von Staatsoberhäuptern unter Strafe stellt.
Ja. Gut, aber Frau Merkel hat in dem Fall also meiner Meinung nach auch nicht klug reagiert, indem sie ihre persönliche Meinung da kundgetan und gesagt, das war bewusst verletzend bei ihre.
Ja,
bei
genau,
ihre,
ja.
Und das ist ja eigentlich nicht an Frau Merkel, das zu entscheiden, ob das nun bewusst verletzend war oder nicht, sondern
Justiz.
Genau.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ZDF hat sich ja auch entschuldigt bei Erdogan. Und
auch das war sehr schwach.
Ja. Und ich glaube, dass, also ich möchte unterstellen, dass die das beide, sowohl das ZDF als auch unsere Bundeskanzlerin, das in guter Absicht getan haben, so in dem verzweifelten Versuch, das Feuer auszutreten, bevor es irgendwie schlimm wird. Und damit halt quasi so Präzedenzen geschaffen haben. Weil das halt einfach maximal unklug war, diplomatisch.
Ja, jetzt.
Denn der Erdogan wird sich gedacht haben, wenn die sich schon entschuldigen, dann muss da was dran sein. Majestätsbeleidigung, your ass.
Ja. Genau, also da finde ich, haben sich beide so ein bisschen zur Schlampe von Erdogan gemacht und den Arsch hingehalten. Gut, dass er dann da voll drauf einsteigt. Das war total abzusehen. Hätte man das gleich souveräner gelöst, hätte ich mir auch vorstellen können, dass es da auch in irgendeiner Form eine außergerichtliche Einigung hätte geben können.
Aber das ist ja das, was man eigentlich nicht will, ne? Ich glaube, Moment, also ich würde gerne kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und zumindest mutmaßen, wie Jan Böhmermann sich das wohl gedacht hat, wie die Sache ausgeht. Denn es steht dann ja im Raum ob er sich das möglicherweise so gedacht hat, es auf einen Prozess ankommen zu lassen. Denn die Wahrscheinlichkeit war jetzt wirklich nicht gering, dass er von Herrn Erdogan, der 2000 Prozesse im eigenen Land gegen Menschen wegen Beleidigung führt, verklagt wird. Von daher, das wird einkalkuliert geworden gewesen sein.
Muss es.
Vielleicht nicht, sicherlich nicht in dieser Dimension. Aber, wo du gerade sagtest, außergerichtlich, ich glaube, dass Jan Böhmermann sich relativ sicher gewesen ist, dass er in diesem Fall dann auch auf die deutsche Justiz hätte vertrauen können.
Ja.
Dass er da nicht existenzbedrohend geschädigt wird.
Ja, da kann er ja auch nach wie vor drauf vertrauen. Also dass ich denke nicht, dass
das. Ja, von daher finde ich es gerade richtig, dass es, also ich habe ja auch gesagt, ich finde es absolut richtig, wie die Bundeskanzlerin dann entschieden hat.
Ja, die Entscheidung
finde ich richtig,
aber die Art und Weise
war nicht der Weg dahin ist halt für den Arsch gewesen. Ja. Von daher ist der Weg dahin auch das, was ihr da jetzt irgendwie das Genick bricht, ne? Mhm. Was es überhaupt ermöglicht hat, dass da eine Staatsaffäre draus wird. Jede Minute, die das gedauert hat, und das hat eine halbe Woche gedauert, in der sich irgendwelche Minister, die damit betraut waren und das Auswärtige Amt zusammengesetzt haben, um darüber zu beraten, wie mit der Causa Böhmermann zu verfahren ist. Jede Minute hat massiv Ansehen gekostet. Hätte Frau Merkel sich da am ersten Tag hingestellt und gesagt, ja, habe ich nichts zu sagen, das sollen die Gerichte klären.
Ja.
Dann wäre alles in Ordnung gewesen.
Ich finde, man hat Böhmermann in der Woche danach in seiner Sendung schon angesehen, dass ihn das Ganze ganz schön mitgenommen hat. Also der sah echt ziemlich kaputt aus irgendwie.
Mhm.
So, man hat ihm das irgendwie angemerkt, obwohl er gar nicht groß drauf eingegangen ist. Dass ihn das Ganze doch schon...
Er ist ja gar nicht drauf eingegangen.
Ja, nur.
Aber er hat diese letzten 15 Minuten gemacht.
Ja, die...
Dieses quasi dadaistische ja. Fernsehmeisterwerk.
Ja. Ja, Fernsehmeisterwerk. Hä?
Und... da hatte ich auch den Eindruck und möchte meine Frau gerne zitieren, die gesagt hat, der hat doch gewusst in dem Moment, als er das so produziert hat, dass das irgendwie größere Wellen schlägt und dass er jetzt erstmal weg ist, weil das irgendwie so in einer künstlerisch wertvollen Art und Weise halt diese Message hat. Ich bin hier halt irgendwie so ein Fernsehschaffender und mach was und alle springen mit mir um, wie wir wollen. Und gleichzeitig irgendwie so diesem Umstand Tribut zollt, dass Medienrealität völlig fragmentiert ist und dass alle Leute, dass Satire eigentlich irgendwie keine Bedeutung mehr hat, weil alles Satire sein kann, dass die Situation merkwürdig ist. Also man hört mir vielleicht an, ich hänge das sehr, sehr hoch. Also diese 15 Minuten, dieser Zusammenschnitt von Jan Böhmermann, wie er durch verschiedene Programme gesäppt wird, hat mich doch gerade in diesem Kontext sehr beeindruckt. Und das ist auch, finde ich, was nur im Fernsehen geht. Das hätten wir auf YouTube alle nicht gefeiert, wenn es das gegeben hätte.
Mhm. Ja, das stimmt schon.
Und das ist, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert, dass das im Fernsehen möglich ist und auch mit so einer Wirkung möglich ist und das ZDF es nicht geschnallt hat. Denn ansonsten hätten sie sich da explizit hinter ihren Künstler gestellt, sich nicht bei Erdogan entschuldigt, nicht Klaus Kleber einen Tag nach der Veröffentlichung quasi in den Tagesthemen sagen lassen, dass das ein beleidigendes Gedicht gewesen ist, sondern hätten da einfach mal den Ball flach gehalten und im Sinne des Menschen agiert, der auf ihrem Sender seine Kunst applizieren kann.
Mhm.
Also völlig unsouverän.
Ja.
Ah.
Wobei ich aber glaube, dass einmal Böhmermann gestärkt aus seiner Pause wiederkommen würde.
Und das will ich hoffen.
Also gerade jetzt, was den Bekanntheitsgrad, den er jetzt erreicht hat, das hätte er so ja, das hätte er so noch Jahre gebraucht.
Das stimmt.
Das muss absolut. Man so sagen.
Ja.
Ich habe zwischenzeitlich mal Böhmermanns Facebook-Seite verfolgt, einfach nur mal so ein bisschen die Likes, so geguckt, was er da so teilweise an einer Stunde 40.000, 50.000 Likes mehr gab. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Du kannst wirklich Refresh drücken, hast immer 10, 20 neue Likes. Das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Von daher, klar, ist es jetzt für ihn erstmal eine Scheißsituation, beziehungsweise denke ich mal,
er kriegt Polizeischutz, hallo?
Und zumindest nicht so kalkuliert gewesen.
Mhm.
Aber schlussendlich kann es eigentlich nur zu seinem Vorteil ausgehen. Wenn man auch wenn er jetzt beim Prozess, keine Ahnung, dann irgendwohin Geld spenden muss oder so, wie so ein Prozess halt ausgehen mag.
Da Jan Böhmermann ja sehr, sehr Meta ist, also ich wüsste, wie ich mir den Einstieg der nächsten Sendung wünschen würde.
Und zwar?
Ja, es müsste ein Zitat sein. Und ich weiß leider gerade nicht, aus welcher Show. Quasi der Vorgänger von John Oliver. Hm. Die hatten die Sommerpause, während der Hurricane Katrina war. Und auch der nachfolgende Fuck-up mit der Regierung. Und dann hatten sie ihre erste Sendung, als quasi alles wieder zu Ende war, und haben sich dann da hingesetzt und alle haben erwartet, dass sie darüber sprechen, und er hat nur gesagt, hey folks, maybe did we miss anything? Und eigentlich müsste er mit diesem Zitat anfangen.
Ja, also das, ich bin wirklich gespannt, was die nächste Folge jetzt bringt. Also wir haben jetzt ja noch 2,5 Wochen, glaube ich, bis das Neo-Magazin wieder regulär losgeht. Ich weiß nicht, wie es um seine Radiosendung steht, Sanft und Sorgfältig. Mhm. Ob es da vorher weitergeht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Unwahrscheinlich. Er hat sich ja eine Medienpause verordnet. Ja. Und wir reden jetzt schon wieder 15 Minuten über dieses Nicht-Thema. Ja. Aber
da gibt es halt einiges, was es zu bereden gibt, ne?
Ja. Also zumindest, wenn man annimmt, dass uns irgendjemand hört, der ansonsten unter einem Stein lebt.
Vielleicht sind unsere Meinung ja bahnbrechend.
Nee, ich glaube, die hab ich alle schon irgendwo gehört.
Na gut, wir sind einfach viel zu spät dran.
Ja, absolut. Und das ist meine Schuld, ich hab's ja schon gesagt.
Aber das hat wirklich weite Wellen geschlagen, ne? Hat ja bis nach Amerika irgendwie gewackelt. Und die New York Times schreibt darüber, hat nicht sogar, wir hatten darüber gesprochen, Colbert? Nee.
Irgendeiner von denen, ja. Aber das habe ich gesehen, das waren 20 Sekunden in diesem allgemeinen Erdogan ist scheiße Segment.
Ja, du.
Ich habe noch was anderes, wo ich gerade schon in Rage geredet war, worüber ich mich wirklich ernsthaft aufregen könnte. Meine Frau absolviert ja gerade auch ein berufsbegleitendes Studium im gesundheitsökonomischen Bereich und hat sich heute Morgen mal spaßeshalber nach ihren potenziellen Berufschancen danach umgeschaut. Und gut die Hälfte der Berufe, der Jobs, die sie danach bekommen könnte, würde sie nicht bekommen, weil sie keiner verfickten Kirche angehört. Tatsächlich ist ja im Gesundheitsbereich irgendwie die Hälfte aller Berufe in scheiß kirchlicher Trägerschaft. Mhm. Und dann steht da ernsthaft in Stellenausschreibungen drin, Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche.
Ja.
Und das ist Deutschland im Jahre 2016. Ich könnte mich aufregen, denn ich habe mich aufgeregt. Und ich wusste noch nicht mal, welchen Politiker ich auf Twitter dafür beschimpfen muss. In wessen Ressort das fällt. Das kann doch wohl nicht angehen, oder? Jetzt mal ganz im Ernst.
Ja gut, das ist aber, glaube ich, eine Problematik, die schon seit vielen Jahren auch offen liegt und wo auch.
Ja, aber das macht es ja nicht besser. Nee, und ich hab mich noch nie darüber aufgeregt.
Ich bin so wütend.
Ja, ich bin so wütend und so betrunken. Hier.
Da habe ich, glaube ich, auch gar nicht so lange her auch irgendwo eine Sendung drüber gesehen.
Jan Böhmermann hat sich da in seiner komischen Late-Night-Show drüber aufgeregt. Ich weiß nicht mehr wem gegenüber, aber auch nur am Rande. Das hat er getan. Ich reg mich aber ganz unabhängig davon auf, aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus.
Finde ich aber auch schwierig, sag ich mal, dass
schwierig!
Das irgendwie einem Gesetz gegenüber zu verargumentieren, dass man jetzt unbedingt einer Religion oder einer christlichen Gemeinschaft angehören muss, um einen
bestimmten Job... Hey, um Priester zu werden, okay.
Ja, gut.
Aber doch nicht, um Controller in einem Krankenhaus zu werden.
Nein. Nein, das ist ja auch total scheinheilig. Weil wenn du Controller da werden möchtest, ja mein Gott, dann schreibst du dich in eine Kirche ein, bist auf dem Papier Mitglied, schlussendlich ändert sich für dich aber nichts, außer dass du noch Kirchensteuer zahlst.
Außer, dass du vielleicht alles, woran du nicht glaubst, gerade mit Füßen getreten hast.
Ja. Florian zeigt mit wackelndem, aus Angst
bebendem
Finger, aus Angst zitterndem Finger auf meinen Monitor, denn es ist nämlich geschehen, mein Monitor hat sich ausgestellt, aber wir laufen weiter, das kann ich dir versprechen und euch versprechen. Und jetzt habe ich völlig den Faden
verloren. Controller. Krankenhaus.
Controller-Krankenhaus, genau. Gut, man würde sich natürlich irgendwo selbst verraten.
Im Gegenzug. Meine Frau hat gesagt, nein, das würde sie nicht tun. Ihre Mutter hat das getan, um ihren Beruf als Sozialpädagogin zu bekommen. Die ist dafür in die Kirche eingetreten. Und es gibt echt nicht wenig Menschen, die unchristlicher sind als ihre Mutter. Und das sind sie überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Ja, ich überlege gerade, würde ich das in der Situation machen?
Ich finde das empörend.
Ja, das ist total empörungswert. Ich würde es aber, glaube ich, auch machen, wenn es für mich keine andere Möglichkeit geben würde. Andersrum muss ich sagen, ich bin jetzt gerade, es ist tatsächlich eigentlich noch relativ frisch, ich bin jetzt gerade aus der Kirche ausgetreten. Und das ist so ein bisschen wie eine Ehe.
Aus welcher Kirche?
Aus der evangelischen
Kirche. Okay.
Und das ist ein bisschen wie eine Ehe schließen, nur andersrum. Also das ist ein bisschen wie behördenmäßig Schluss zu machen. Mhm. Man sitzt dann da so in einem kleinen Zimmer, es sitzen zwei Frauen gegenüber und die eine fängt dann an, so einen Text vorzulesen. So ein bisschen wie ein Ehegelübnis, nur andersrum. Und dann erzählt sie, ja, wollen sie sich von Gott abwenden, bla bla bla. So, ja, möchte ich. Sind sie sich wirklich
sicher? Ja, möchte ich. All hail Satan.
Und das war auch total unangenehm, weil man gesehen hat, dass das beide totale Power-Christen waren. Also
echt, du musst dich vor Power-Christen offenbaren?
Du musst dich vor Power-Christen offenbaren, genau. Und während die eine das vorliest, schaut die andere dich mit Verachtung an. Und am Ende musst du noch 30 Euro auf den Tisch legen, damit das
stimmt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Allein für diese Erfahrung würde ich ja in die Kirche eintreten, um dann wieder austreten zu können. Ich glaube, damit könnte man ernsthaft Spaß haben mit dieser Erfahrung.
Kann man schon, das war aber auch irgendwo total unangenehm. Ja, weil die eine dich mit so einer Verachtung angeschaut hat. Die saßen sich so am Schreibtisch gegenüber und ich saß quasi an der Stirn des Schreibtisches. Während sich die andere zu mir gedreht hat und mir den Text vorgelesen hat, saß die andere vorm PC und hat aber immer nach rechts rüber geschielt.
Und langsam einen Rosenkranz gebetet.
Ja.
Und Gott. Ah, nein, du bist ja kein Katholik.
Nee, das stimmt. Siehst du, nicht mal das weiß ich, dass das bei uns ist. ja, da habe ich gesagt, okay, steige ich aus. Weil Kirchensteuer, das ist absurd viel. Also ich habe mal geguckt, was zahle ich überhaupt für Kirchensteuer? Das sind fast 500 Euro im Monat. Also das ist ja der Wahnsinn.
500 Euro im Monat?
Im Jahr, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, Lars, du verdienst mehr, als ich erwartet habe.
Nee, das fand ich, war schon wirklich absurd viel. Andersrum gesagt, hätte ich mir aussuchen können, wie viel Kirchensteuer ich zahlen muss, aber wie viel Kirchenabgabe ich zahlen muss, wäre ich wahrscheinlich in der Kirche geblieben. Mhm. Weil ich das grundsätzliche Konzept Kirche, finde ich, ist ein gutes. Ich habe auch meine Konfirmation gemacht, hatte auch eigentlich echt
eine... Ja, nur weil du als 12-Jähriger mal einen Tausi bekommen hast, ne? Genau. Bist du jetzt hier hart gebiased.
Nee, und das war eigentlich unabhängig jetzt von der Religion eine echt coole Zeit irgendwie. Man hat sich irgendwie immer in der Woche mit Freunden getroffen, ist zwischendurch mal irgendwie auf eine Konfirmandenfahrt gefahren. Hat echt Bock gemacht. Ich sag mal, Gott war da sowieso eher so eine Religion, eher so eine Nebensache. Und das hat halt Spaß gemacht. Und das würde ich mir halt auch, sag ich mal, für spätere Generationen auch wünschen, dass sie das erleben dürfen. Aber für das Geld im Monat, no way. Hätte das einen Zehner gekostet, hätte ich gesagt, ach komm, den Zehner, den kannst du mal abgeben. Ist ja nicht alles so schlecht, was die machen. Aber für irgendwie 50 Euro im Monat oder 40 Euro, war das echt deutlich zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, melde ich mich mal ab. Und dann begann die Odyssee.
Aber ich war heute völlig vor den Kopf gestoßen und habe mich wirklich aufgeregt, weil ich nicht wusste, wohin ich da mit meiner überquellenden Wut hin sollte. Und habe mich dann auch noch weiter reingesteigert und möchte dann darum eine Gegenrede starten zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist ja okay, das darf's ja alles geben, aber wir tun uns im Moment gesellschaftlich so schwer, mit einem vernünftigen Umgang mit dem Islam zu finden. Und das tun wir, glaube ich, nur, weil wir auf irgendeine Art und Weise damit umgehen müssen, dass die christliche Kirche in unserer Gesellschaft immer noch einen Wert und einen Stellenwert und wie man an diesem kirchlichen Arbeitsrecht auch sieht, eine Stärkeposition hat, die eigentlich mit einem säkulären Staat nicht machbar wäre. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir einfach rein politisch sagen würden, Religion ist und bleibt eure Privatsache. Das hat nichts im öffentlichen Raum zu suchen, nichts auf eurer Steuererklärung. Dann könnten wir einen total entspannten Umgang mit allen Religionen finden. Aber im Moment musst du ja die beispielsweise die AfD-Spastis, die sich jetzt hinstellen und da so ein anti-islamistisches, ein gegen den Islam gerichtetes Programm aufstellen, gegen die hast du ja überhaupt keine Handhabe. Weil im Rahmen der Religionsfreiheit das selbstverständlich in Ordnung ist, hier verschleiert rumzulaufen und hier öffentlich deine Religion zu praktizieren. Ich habe da auch gar nichts gegen. Ich fänd's natürlich besser, wenn wir politisch sagen würden, wenn du einen imaginären Freund hast, ist okay, kannst machen, bist halt ein Idiot. Möchten wir nichts mit zu tun haben. Aber ich finde, dass da sehr stark mit zweierlei Maß gemessen werden muss, wenn man da jetzt mit diesem neuen Fremden einen vernünftigen Umgang finden möchte.
Ja.
Ich finde, das macht das einfach alles schwierig, diesen komischen Fremdkörper, christliche Kirche, irgendwie in einem säkulären Staat zu verargumentieren.
Ja, zumal es ja nun einfach nicht so ist, dass Staat und Kirche getrennt sind. Das ist auch auf dem Papier so.
Eben, das steht in
ja.
Stellenbeschreibung.
praktisch ist es ja nun mal nicht so. Und die Kirchen, sagen wir mal, die christliche und die evangelische, die sind hier ja immer noch mehr als etabliert.
Mhm.
Wenn man sich mal umguckt, wie viel christliche Krankenhäuser es hier um der
Kindergärten.
Ja.
Alles.
Das ist ja mehr
und die sind halt als auch
das,
nur,
was in öffentlicher Hand liegt.
Und die sind halt nur auf dem Papier christlich. Wenn die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen aus Kirchensteuer bestreiten würden, würde ich ja nichts sagen. Aber wenn die trotzdem 90% am Geldhahn der öffentlichen Hand hängen, entschuldige mal, dann darf ich doch nicht in meine beschissene Stellenausschreibung, wenn ich nicht Priester suche, schreiben, dass man in einer Kirche sein muss, oder?
Nee, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und ich frage mich auch immer noch, wie das, sag ich mal, im Sinne der Diskriminierung zu verargumentieren ist.
Ne, also das Gerichte entscheiden ja dagegen, ja. Im Einzelfall jeweils.
Ja.
Aber es gibt halt keine Grundsatzentscheidung.
Ja, aber warum eigentlich nicht? Also gerade
in Sachen weil, Krankenhäuser. Das an einer Stelle gemacht werden müsste, nämlich an hoher Stelle der Politik, die Verbindung mit hoher Stelle der Justiz, also mit Karlsruhe aufnimmt und an diesen hohen Stellen alte religiöse Männer, also alte Männer, die schlecht erzogen worden sind, sitzen, die Angst vor dem Tod haben und sich daher in Religion flüchten. Ich bin der festen Überzeugung.
Ja, gut, aber dann ist es ja ein Problem, was sich jetzt
kurz... Was sich biologisch löst.
Oder mittelfristig...
Ja, aber das ist doch nicht einer säkulär-humanistischen Gesellschaft angemessen zu sagen, dass es Probleme gibt, die wir alle sehen, aber die sich biologisch lösen müssen.
Nein.
Das ist doch der Kern der aufgeklärten Gesellschaft, zu sagen, Zukunft ist machbar, ist gestaltbar. Und Zukunft passiert nicht, weil Leute abkacken.
Ja, wohl wahr, aber...
Ja, aber was willst du, ne?
Ja,
genau. Also ich hab dann Sigmar Gabriel beschimpft auf Twitter. Der ist Arbeitsminister, das ist wahrscheinlich das Ressort, was dafür zuständig ist.
Finde ich aber tatsächlich schwierig, also sich da, also warum es da noch keine Lösung gibt, das wundert
Beharrungskräfte, mich. Ist auch immer so.
Wundert mich
jetzt. Das ist alles gerade. Immer Beharrungskräfte.
Mhm.
Und im Zweifel halt ist wirklich die Antwort dumme alte Männer. Da habe ich mich auch so drüber aufgeregt. Heute ist das eine Aufregesendung, wenn wir schon keine Fragen
haben. Wir sind einfach wütend,
ja, die
ganze Zeit.
Ich bin einfach wirklich sehr wütend über den Mangel an Zukunft, der in unsere Gesellschaft induziert wird gerade. Am Donnerstag stand ich beim Bäcker auf dem Weg zur Arbeit und vor diesem Bäcker stand ein SUV und ausstieg ein alter Mann, der seinen scheiß SUV angelassen hat, um zum Bäcker zu gehen und sich eine Bildzeitung zu kaufen. Gut. Oder wie ich sagen würde, alles, was schief läuft, in einem Bild. Alter! Hätte ich nicht so dringend zur Arbeit gemusst, ne?
Hätte ich den ersten Gang eingelegt.
Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich gehöre der Zukunft an.
Ja, das ist wirklich... Schrecklich, ganz schrecklich. Alte Leute in SUVs, die den Motor anlassen.
Um sich eine Bildzeitung zu kaufen, das kommt dazu.
Ja, oh, ja, genau. Hast du das gesehen oder mutmaßt du das jetzt
nicht? Er hatte sie unterm Arm. Ach so. Und keine Brötchentüte.
Das ist dann noch umso verwerflicher.
Das bedeutet nämlich, dass er nicht weit davon weg, also wirklich nicht weit davon weg wohnen muss. Denn es gibt viele Etablissements in der Umgebung, wo du hättest deine Bildzeitung kaufen müssen. Ich schätze also, dass er 150 Meter mit seinem SUV gefahren ist, um es dann anzulassen und sich eine Bildzeitung zu kaufen.
Ja, dann nicht. Das wird das Auto ja auch wieder kalt.
Das stimmt. Dieses Bild, ne? Haben wir nicht noch irgendwas Erfreuliches, worüber wir sprechen können?
Haben wir was Erfreuliches? Wollen wir über Elektroauto sprechen?
Das können wir gerne machen. Also ich habe jetzt keine neue Expertise zu im Vergleich zu den letzten Sendungen. Ich glaube aber, also so langsam bin ich wirklich überzeugt, dass das kommt.
Ja.
Und das kommt auch, glaube ich, recht zeitnah.
Ja.
Also ich glaube, 2020 werden wir so die ersten Neuzulassungen haben, die halt autonome Autos beinhalten.
Also mittlerweile bin ich auch echt aufgepumpt, muss ich sagen.
Ja. Wobei, darf ich ganz kurz noch?
Ja.
Ich glaube, es ist ja schon da. Man sieht das ja immer nur nicht, weil es halt nicht so heißt. Aber es gibt heutzutage halt schon Autos, die auf der Autobahn im Wesentlichen dich von A nach B bringen können, ohne dass du was tun musst.
Ja.
Dass du von Gesetzeswegen noch in der Lage sein musst, irgendwas tun zu können, ist geschenkt. Aber ich denke, das suppt da jetzt graduell so rein, so langsam.
Da erinnere ich mich auch immer noch an so ein Video, da es gibt auch neue Mercedisse, die so fahren, die setzen aber voraus, dass man die Hände am Lenkrad hat. Und dann gibt's immer so Bilder, wie dann Leute so eine alte Cola-Dose am Lenkrad geklebt haben und sie simulieren, dass eine Hand dran ist. Nee, aber warum ich so aufgepumpt bin, ich habe mich jetzt so langsam immer mal wieder...
Du hast dir einen Tesla bestellt.
Nee, noch nicht. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Lebenswerk von Elon Musk auseinandergesetzt und geguckt, was macht er überhaupt und ganz speziell, was macht Tesla überhaupt?
Subventionen einstreichen.
Ja, zum einen das.
Und daran sieht man auch mal wieder, was hier falsch läuft, aber erzähl weiter, ich unterbreche dich ständig.
Am laufenden Mann. nee, und jetzt gucke ich so, wie läuft das in den USA? Und die Leute, die sind ja wirklich wahnsinnig. Also das ist ja, sag ich mal so, das neue Apple. Da stehen ja wirklich Leute tagelang an, um sich ein Auto zu bestellen. Die kriegen zwar vom Staat Subvention, aber das ist auch nicht die Welt. Ich glaube, das waren $7,000.
Also ich weiß nicht, wie das pro Wagen ist, aber die haben an Subventionen haben die irgendwie 900 Millionen bekommen und Steuervergünstigungen sind irgendwie über die nächsten 5 Jahre ist im fast zweistelligen Milliardenbereich.
Das kann wiederum sein. Das ist ja aber, was sagen wir mal, was den Endverbraucher jetzt erstmal nicht so.
Ja, aber ansonsten wäre dieses Geschäft halt einfach nicht möglich.
Natürlich. Nichtsdestotrotz finde ich, ist diese Elektromobilität, finde ich, ein unfassbar spannendes Thema.
Ja,
absolut. Und wenn ich höre, Tesla kündigt einen Wagen an nächstes Jahr oder hat einen Wagen für nächstes Jahr angekündigt, das Modell 3, für $35,000. Irgendwie mit 200 Meilen Reichweite, ganz ehrlich, I'm in.
Das geht so langsam in den Bereich, der interessant wird, ja.
Ich meine,
wobei.
Ich fahre jetzt einen Auris. So, da hatte ich auch die Wahl. Nehme ich einen Hybriden oder nehme ich einen ganz normalen Benziner? Der Hybride hätte gekostet 32.000 Euro. Der Benziner hat gekostet 27.000 Euro. Kein Unterschied, außer dass der Hybride in der Stadt bis 50 km/h ungefähr 10 Kilometer voll elektrisch fahren kann. Ja, ganz ehrlich, das ist was, das bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich fahre jeden Tag Autobahn mit 50 km/h, das kann ich mir sonst wohin schmieren. Wenn ich mir überlege, für ein paar tausend Euro mehr, für um genau gesagt, 3.000 Euro mehr als ein Hybriden, ein voll elektrisches Auto zu kriegen, das eine Reichweite hat, dass ich fast eine ganze Woche lang zur Arbeit fahren kann und vielleicht auch zwischendurch was machen kann. Das ist was, da wäre ich sofort dabei. Und wenn man ein Auto, wenn man sich daran gewöhnt, das würde man ja quasi handhaben wie ein Handy. Du kommst abends nach Hause und steckst dein Auto aufs Ladegerät.
Ja.
Fertig. So, da Und das finde ich ist eine ganz interessante Sache. Was ich jetzt letztens aber auch noch gelesen habe, die Post setzt ja mittlerweile auch auf Elektromobilität.
Mhm.
Finde ich ist eine ganz interessante Sache, finde ich in der Umsetzung aber irgendwo schwierig. Die Post hat nämlich ganz viel Geld in ein Startup investiert, das jetzt Autos speziell für die Post entwickelt, mit einer Reichweite von 80 Kilometern.
Mhm.
Da frage ich mich, hätte man nicht eher mit VW einen Deal machen können? VW hat auch voll elektrische Autos oder Mercedes oder BMW und da sagen kann, ey, entwickeln wir mal ein richtiges Auto, was auch ein bisschen fahren kann, wo ich, sage mal, auch irgendwie
Dinge transportieren mit kann.
Über einen Schichtwechsel hinweg dieses Auto benutzen kann, weil so bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
Habe ich noch nie was von gehört, kann ich nichts zu sagen.
Mit so einer krüppeligen Reichweite von 80 Kilometern, ob das wirklich das Richtige ist, zumal dass die Post auch wirklich viel Geld gekostet hat. Das sind so kleine, die sehen so ein bisschen aus wie Pickups mit einem Dach drauf. Also man kann schon ordentlich was reinstellen. Mhm. Wurde auch in Zusammenarbeit mit den ganzen Mitarbeitern entwickelt, so dass das halt speziell auf deren Bedürfnisse angepasst wird, dass man vernünftig ein- und aussteigen kann. So, aber sagen wir da sowas in die Hand eines Startups zu geben, finde ich, ist eine schwierige,
mutige Entscheidung, ja, wenn man das positiv ausdrücken will.
Entscheidung, genau. Mhm. Und da frage ich mich halt, ob es der richtige Weg ist. Oder ob man eher gesagt hätte, okay, ob man nicht auch mal mit dem Staat spricht, ob der Staat das hier vielleicht auch fördern will, mehr fördern will, als er das jetzt tut,
Elektromobilität. Aber offensichtlich will er das ja nicht. Sieht ja alles so aus.
Mhm. Gut, aber ich sag mal, früher oder später wird der Staat auch in Zugzwang geraten. Wenn Amerika dann damit anfängt, das irgendwie großspurig zu fördern, dann kann das nicht sein, dass Deutschland sagt, oh, nö, du willst den Fonds noch nicht. Da warten wir noch mit.
Also vielleicht muss ich das Problem auch biologisch erledigen. Ja, das ist doch so.
Ja. Da bin ich auch mal gespannt auf die nächste Wahl, was ich sage, jetzt biologisch erledigt oder eben nicht.
Du meinst in den USA?
Sowohl da als auch hier.
Oh ja, das wird beides spannend.
Also USA wird noch ein bisschen spannender, weil sag mal, da ist halt irgendwie echt alles oder nichts.
Mhm.
Ja, und hier das.
Wobei, dann, ich glaube nicht dran, aber dann wird's halt Trump. Und ich halte den für weniger wahnsinnig als Cruz.
Ted?
Ja, also Trump redet zwar wahnsinniger, aber der ist halt ein Showman. Der muss das ja nicht glauben, was er da erzählt. Aber bei Cruz bin ich der festen Überzeugung, dass er diesen ganzen rechtsradikalen, schwerstreligiösen, konservativen Bullshit, den er da von sich lässt, auch glaubt.
Aber zum Glück haben
Trump macht Deals.
Ja. Weil zum Glück haben die da noch ihren Kongress, der sowieso über alles entscheiden kann oder einfach Sachen nicht durchwinken kann. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen, dass auch selbst wenn ein Donald Trump an die Macht kommt, dass die Welt dann untergehen wird. Andersrum finde ich, ist es schon ein ziemliches Armutszeugnis, wenn Donald Trump an die Macht kommen würde. Sag ich mal, was schon international den Ruf der Vereinigten Staaten schon schwächen würde.
Oh, wenn du schwächen würde, ist gut.
Also es ist ja wirklich so, du hast den absoluten Oberhonk als den Präsidenten. Also ich finde, Honk trifft das eigentlich echt gut. Das ist einfach nur ein Spacken.
Ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, in The Atlantic oder so. Da wurde dieses Fass aufgemacht, dass jeder Kandidat, egal wer gewinnt, ein ganz besonderer Präsident sein würde. Also Hillary Clinton wäre halt die erste Frau als Präsident. Mhm. Bernie Sanders wäre der erste Nicht-Christ als Präsident. Der ist halt Jude. Ted Cruz wäre der erste Latino als Präsident. Und Donald Trump wäre der letzte Präsident.
Ja. Ja, es ist schon. Ich finde es echt spannend. Und ich, wenn man so, wenn man nicht direkt betroffen ist, hat das auch so ein bisschen was von Seifenoper, finde ich. Was da
mega.
Was da so sich abspielt und wer hat da jetzt Vorwahlen gewonnen und wer beleidigt ja eigentlich gerade wen und wer ist jetzt wieder in Fettnäpfchen getreten. Also das ist schon ein bisschen wie House of Cards gucken, nur in echt. Aber auch jetzt auf Deutschland gesehen. Bin ich da lange nicht so gespannt wie auf die Wahl von Amerika. Aber in Deutschland ist...
Ja, sonst ist doch sowieso immer alles gleich. Die einzige Frage ist, wie die AfD abschneidet.
Ja. Und die letzte Wahl, War sehr unerfreulich.
Du meinst die letzten Landtagswahlen, die wir in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten.
Die Stricherländer, genau.
Ja, Rheinland-Pfalz ist ein vernünftiges Bundesland.
Ja, aber die haben auch Striche, also Stricherländer. Rheinland, Pfalz,
Stricherländer. Ach, Sachsen.
Ja. Anhalt.
Es waren sowohl Sachsen, ist auch egal.
Nee, das war, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee,
das,
überhaupt nicht.
Das fand ich schwerst schockierend. Und dann bin ich habe das auf der Arbeit gesehen und ich bin echt fast vom Stuhl gerutscht, als dann so die ersten Prognosen kamen und sagte, kann das wirklich sein? Wie kann das passieren? Warum leben solche Leute bei uns? Hilfe!
Naja, ich kann das verstehen. Also ich kann das sogar nachvollziehen, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist im Osten was anderes als im Westen. Im Osten ist, glaube ich, sind rechtsradikale Tendenzen halt einfach stärker in der Mitte der Gesellschaft als hier. Das hat sich halt so ergeben, dadurch, dass man halt nach der Wende sehr stark so die Lebensentwürfe vieler Leute entwertet hat und da wenig war, was das aufgefangen hat, halt außer den Nazis. aber ich finde, dass da im Moment irgendwie alles im Umgang mit falsch gemacht wird. Wir kriegen jetzt in Sachsen halt keine große Koalition, denn das hätte nicht gereicht, Rot-Schwarz. Wir kriegen jetzt Rot-Schwarz-Grün. Wir kriegen eine sehr große Koalition. Und das ist meiner Meinung nach das fatalste Signal, was man rein demokratisch senden kann, was irgendwie möglich ist. Ja. Eine große Koalition, und das wird halt auch rein historisch gesehen immer vergessen, ist das Schlechteste, empirisch gesehen, was uns als Demokratie passieren kann. Wir hatten das schon
mal. Maximal handlungsunfähig eigentlich bist.
Also. Nee, weil du halt eine völlig marginalisierte Opposition hast. Weil du theoretisch durchregieren kannst. Man vergisst das immer, aber wir hatten das schon mal in der Geschichte der Bundesrepublik, eine etwas längere Phase, wo eine große Koalition, das hört man, im Bund an der Macht war, nämlich in den 70er Jahren. Und ich erinnere mich, dass wir da auch so eine Terrororganisation hatten.
Ach.
Die irgendwie sich gegen das Establishment aufgelehnt hat. Und ich glaube, dass es halt kein Zufall ist, dass wir jetzt wieder, und ich möchte das überhaupt gar nicht bewertend vergleichen, eine Organisation haben, die von der völlig anderen Seite her gegen das Establishment tritt. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, dass dass die Merkel'sche Alternativlosigkeit, die sich jetzt in der sehr großen Koalition niederschlägt und damit natürlich irgendwie so, wenn du politisch interessiert wirst, erdrückend auf dich wirkt, dich dazu bringt, dass du Leute wählst, die du halt einfach nur wählst, weil Denkzettel und nicht weil Wahlprogramm. Ich kann das nachvollziehen, absolut. Ich verstehe es auch und warum sie es nicht tun, und ich würde immer die Linke wählen, um eine Denkzettelwahl ausdrücken zu wollen. Aber ich verstehe, wenn Leute das nicht tun.
Ja, die Frage ist, ob das immer tatsächlich nur eine Denkzettelwahl ist. Ich denke, größtenteils ist es auch eine Wahl aus Überzeugung, ne?
Also, es gibt Untersuchungen, die sagen, dass in den europäischen Ländern es einen harten Kern von Rassisten von 15% über alle Gesellschaften hinweg gibt. Es ist in den osteuropäischen Ländern tatsächlich auch noch etwas mehr, aber die gibt es. Und wenn ich annehme, dass wir 15% Rassisten haben, die mit der aktuellen Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind und denen das so wichtig ist, dass sie da ihre Wahlentscheidung von abhängig machen, dann finde ich die Ergebnisse der AfD noch im Rahmen.
Ja, dann unter der Annahme macht das natürlich Sinn. Dann hättest du so im Schnitt dann noch 10% Wähler, die halt nur auf Protest gewählt haben. Dann bist du bei den 25%.
Gut, du hast dann natürlich auch noch welche von den Rassisten, die halt auch die letzten Jahre nicht die NPD gewählt haben, weil denen das zu despektierlich war, weil man die halt nicht wählt. Aber die AfD ist ja nun, ich will nicht sagen die NPD light, aber die ist die Möglichkeit, diese Schlagrichtung, die du argumentieren möchtest, die du artikuliert haben möchtest, auszudrücken, ohne halt offen Nazis zu wählen.
Witzig finde ich aber auch den Wandel der AfD von Euro zu Anti.
Das ist so geil.
Flüchtlinge oder so. Ja. Da werden die Segel so in den Wind gesetzt, mhm, irgendwie, dass es halt irgendwie passt, dass man Wähler kriegt. Mhm. Und das finde ich ist halt kein Konzept für eine Partei, die in irgendeiner Form glaubwürdig sein möchte.
Ich glaube, das war früher wirklich keine Nazi-Partei. Das ist ganz schlimm. Wir haben uns ja früher immer über Bernd Lucke lustig gemacht, mhm, ne? Über diesen etwas zu kurz geratenen eurokritischen Professor. Und inzwischen glaube ich wirklich, dass er daran geglaubt, dass er nicht daran geglaubt hat, eine Nazi-Partei gegründet zu haben.
Das kann ich
das war dem nicht klar. Das kann
ganz nachvollziehen. Weil das hat ja auch, sag ich mal, in der Gesellschaft gedauert, bis das überhaupt Leuten aufgefallen ist.
Mhm.
So die. Das war ja nicht von heute auf morgen, das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie gewachsen ist. So, hey, Moment.
Das wird immer schlimmer.
Ja. Ja. Was ist jetzt mit dem Euro? Jetzt will vom Euro gar keiner mehr was wissen.
Ja.
Jetzt sind wir plötzlich gegen Flüchtlinge. Na gut. Das finde ich ist halt so unauthentisch. Und auch die Frauke Petri, finde ich, ist ein absoluter Unmensch. Also die finde ich weder in irgendeiner Form charismatisch.
Noch ich finde Frauke Petri sehr charismatisch. Also nee. Ich finde sie unfassbar ekelhaft, aber ich gucke ihr wirklich gerne zu. Mit so einem Soziologenblick finde ich das total spannend.
Ja, also ist ja was anderes, ob du ihr mit Verachtung zuschaust, um zu sehen, was macht er und warum ist er so eklig? Oder guckst du jemanden auf, weil er in irgendeiner Form wortgewandt ist, weil er schlaue Sachen zu sagen hat, weil er eine tolle Körpersprache hat oder weil er einfach eine tolle Aufstrahlung hat. Und finde ich, das sind alles Sachen, die zu 0% auf Frauke Petri zutreffen. So dieses burschenhafte Aussehen.
Sie macht das schon richtig. Sie guckt immer süffisant und lächelt, wenn irgendjemand irgendwas gegen sie sagt.
Ja. Und das wirkt halt mehr arrogant und überfordert, als dass es in irgendeiner Form Souveränität ausdrückt. Das finde ich einfach nur eklig. Und
ich bin tatsächlich gespannt, ob sich da irgendwie ein Führungspersonal herauskristallisieren wird, was dann auch mit schöner Regelmäßigkeit in Talkshows eingeladen wird und dann irgendwie da mal für Kontroversen sorgt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, dass ich den Umgang auch wirklich schlecht finde. Also eine sehr große Koalition zu bilden, um nicht mit der AfD was machen zu müssen, das finde ich den unangemessensten Umgang, den man mit dieser Situation haben kann. Weil das nämlich die Leute, die die AfD wählen, bestärkt. Das zeigt denen, dass ihre Protestwahl richtig war. Weil die anderen nicht mit denen spielen wollen. Weil sie nicht dazugehören. Wenn sie die in eine Regierung geholt hätten, gelassen hätten, bin ich der festen Überzeugung, dass sie sich aufgrund des Mangels an vernünftigem Führungspersonal und aufgrund ihres Mangels an demokratischer Gesinnung selbst entzaubert hätten, wie man ja immer so schön sagt. Ich bin der festen Überzeugung, der Schaden wäre geringer gewesen. Die Situation wäre nämlich gewesen, dass die Leute sehen, oh, kriegen ja nichts zustande und sie beim nächsten Mal nicht mehr wählen. Jetzt sehen sie, die haben ja gar keine Chance gekriegt, nichts zustande zu kriegen. Die wählen wir nochmal.
Ja gut, andersrum muss man natürlich auch aus der Sicht der Politik irgendwie argumentieren. Willst du wirklich in Gefahr gehen, dich irgendwie jahrelang mit Arschlöchern rumzuschlagen?
Das ist Politik, entschuldige.
Ja, ja, na klar, aber wenn du die Wahl zwischen Pest und Cholera hast, sag ich mal, dann nimmst du wahrscheinlich eher Cholera. Das finde ich ist halt mit der AfD genauso passiert, wie man es erwartet hätte. So, dass die in keinem Fall in irgendeinem Landtag sitzen werden und auch so nicht in irgendeiner Form handlungsfähig gemacht werden. Finde ich auch richtig.
Findest du wirklich?
Ja.
Glaubst du, dass die so viel hätten kaputt machen können?
Nein,
oder
nein,
was wäre denn da für ein Schaden entstanden, wenn man denen die Möglichkeit gegeben hätte, sich da zum Narren zu machen?
Ich finde es allein schon als Zeichen eine richtige Sache, dass wir sowas gar nicht erst.
Ja, aber das Zeichen ist doch, die wurden demokratisch gewählt.
Ja.
Das kann doch nicht sein, dass ich
und das scheiße. Und ja, das ist ja schon schlimm.
Genug. Das ist die Grünen und die SPD im Bund schließt aus, mit den Linken zu koalieren.
Ja.
Das finde ich ein gewaltiges Problem. Findest du das auch?
Naja.
Ist das jetzt dieselbe Situation, oder nicht?
Ja, ist halt...
Die finden sich halt scheiße und wollen nicht zusammen spielen. Das tritt doch den Wählerwillen, so scheiße ich den finde, mit Füßen.
Klar, aber ich finde es jetzt schwierig, die Linken und die AfD rein vernunfttechnisch jetzt auf eine Stufe zu stellen.
Wieso? Die CDU würde sagen, das sind alles wahnsinnige Sektierer.
Aber ich glaube, auch die CDU hat noch ein anderes Bild gegenüber der AfD als gegenüber den Linken. Was ist geschehen?
Nein, tu nichts!
Hilfe, Polizei!
Das läuft alles.
Bist du sicher?
Ja.
Wie sicher?
Sehr sicher.
Warum bewegt sich da nichts?
Es bewegt sich nur sehr, sehr langsam. Du musst ranzoomen, dann bewegt es sich schneller.
Wow.
Dann hatten wir tatsächlich, glaube ich, ein Autosave gerade.
Ich bin sehr begeistert. ich muss mal ein bisschen mit dem Zeigefinger auf die Uhr zeigen.
Ja, wir nähern uns schon wieder der Stunde, ne?
Wir sind über die Stunde, glaube ich, schon hinweg.
Nee, wir sind bei 55 Minuten.
Stimmt, aber wir saßen schon vorher hier.
Ja. Okay, da schneiden wir eh weg. Wenn du jetzt wieder beim Rant über die AfD, über den Unterschied zwischen Linken und AfD einsteigen würdest, schneide ich das irgendwie adäquat zusammen.
Kann ich jetzt nicht mehr.
Und abmoderiere dann.
Jetzt bin ich schon wieder total down.
Genau, jetzt bin ich schon wieder total pro AfD, gegen Automobilität, gegen die Linke und für SUVs.
Ja, und die
das ist der Florian Priemel Podcast. Ja.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao, macht's gut.